Bei der Gleichberechtigung ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Zum Beispiel in der Arbeitswelt. Je höher die Posten, desto weniger Frauen gibt es in deutschen Unternehmen. Frauen in Billiglohnländern, die uns unfreiwillig manches Schnäppchen ermöglichen, haben noch ganz andere Sorgen. Wie ihre Alltagsrealität aussieht, weiß Maren Leifker, die sich beim evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt mit Wirtschafts- und Menschenrechtsfragen beschäftigt. Frau Leifker, wie sieht denn der Alltag zum Beispiel von asiatischen Näherinnen konkret aus?
Also der Alltag von den Näherinnen ist ganz häufig so, dass die Menschen ganz früh zur Arbeit gehen. Sie arbeiten dann in Fabriken mit vielen hundert anderen Menschen, haben sehr wenig Platz. Die hygienischen Zustände und auch die Belüftung ist ganz häufig schlecht. Dann kommt es noch hinzu, dass die Arbeiterinnen und die Näherinnen insbesondere auch häufig mit Färbungen oder Chemikalien hantieren müssen, die sie krank machen, weil da giftige Chemikalien zum Einsatz kommen. Und ganz oft sind einfach auch die Sicherheitsbedingungen in den Fabriken ja so unzureichend, dass es ja auch immer wieder zu diesen schlimmen Textilunglücken kommt, die auch bekannt geworden sind. Also Einstürze von Fabriken oder eben auch Brände, wo ganz viele Menschen gestorben sind, weil keine hinreichenden Notausgänge gegeben waren.
Nun sind ja gefährliche Arbeitsbedingungen auch in anderen Produktionsbereichen üblich, wo mehr Männer arbeiten, sagen wir mal beim Abbau von Rohstoffen. Haben Frauen darüber hinaus noch Probleme, die Männer weniger betreffen?
Also zum einen ist es so, dass gerade sozusagen in den prekärsten und am schlechtesten bezahlten Jobs am Anfang von Lieferketten Frauen überproportional vertreten sind. Also wenn man sich Feldarbeit oder eben auch vor allen Dingen die textile Produktion anschaut, dann sind Frauen gerade in diesen prekären Arbeitsverhältnissen noch zusätzlich von Diskriminierung betroffen. Also gerade zum Beispiel das Thema Löhne, also der Begriff Gender Pay Gap ist ja inzwischen relativ bekannt. Also dass Frauen einfach in der Regel sehr viel weniger verdienen als Männer. Und das ist natürlich sozusagen gerade in Bereichen, wo die Löhne sowieso nicht zum Überleben reichen, noch besonders problematisch. Hinzu kommt dann auch oft, also das sind auch Fälle, wo wir sozusagen als Brot für die Welt zu arbeiten, dass Frauen ja auch die Hauptlast der häuslichen Sorgearbeit tragen. Das heißt, gerade in solchen Situationen, wo sie sozusagen ein Job gar nicht reicht, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern, sind Frauen einfach ganz häufig unglaublich erschöpft und gestresst, weil sie sozusagen mehrere Jobs parallel haben müssen zu der Sorgearbeit, um überhaupt den Familienunterhalt zu sichern. Und was natürlich spezifisch in Bezug auf Frauen auch noch dazu kommt, sind eben Fälle von sexualisierter Diskriminierung oder Gewalt am Arbeitsplatz. Oder auch, wenn man sich jetzt beispielsweise die Lebensmittelherstellung, also beziehungsweise die Produktion von Früchten, die Feldarbeit anschaut, dass Frauen, die sozusagen mit giftigen Pestiziden hantieren müssen, was ja sozusagen auch leider immer noch verbreitet ist in der Landwirtschaft, dadurch natürlich Auswirkungen auf ja, ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit haben.
Nun hilft ja Brot für die Welt, wie auch viele andere Hilfswerke und Organisationen, Frauen in Billiglohnländern schon seit vielen Jahren. Wie tun Sie das zum Beispiel?
Also es gibt ganz viele Projekte, die die Rechte von ArbeiterInnen, insbesondere von Frauen, stärken. Wir haben da ein Projekt in Osteuropa, was die Rechte von Näherinnen stärkt, also vor allen Dingen deren Vernetzung in der Region und sie sozusagen dabei unterstützt, ihre Rechte auch gegenüber Entscheidungsträgern zu artikulieren. Dann gibt es im Bereich der Landwirtschaft beispielsweise das Women on Farms Projekt in Südafrika. Das ist ja ein Land, wo auch ganz viele Südfrüchte und Wein beispielsweise herkommen, die in deutschen Supermärkten dann landen. Und auch da sind Frauen von ja sehr schlechten Zuständen in der Landwirtschaft betroffen. Und dieses Projekt fördert eben ihre Rechte, unterstützt beispielsweise die Bildung von Frauengruppen, mit denen sie dann sozusagen auch ihre wirtschaftliche Selbstbestimmtheit und auch politische Teilhabe an Entscheidungen einfordern können.
Das Bundeskabinett hat ja am Mittwoch einen Gesetzentwurf beschlossen, das deutsche Unternehmen verpflichten soll, soziale und umweltverträgliche Standards entlang ihrer Lieferkette vorzuschreiben und zu kontrollieren, also von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Zulieferung bis hin zum Verkauf. Was halten Sie denn von diesem Gesetzentwurf?
Also aus zivilgesellschaftlicher Perspektive ist es erstmal total zu begrüßen, dass das Bundeskabinett jetzt eine Einigung auf den Entwurf für ein Lieferkettengesetz gefunden hat, weil Deutschland damit endlich diesem Dogma von der freiwilligen Selbstverpflichtung von Unternehmen beim Menschenrechtsschutz davon Abstand nimmt. Also bislang war es eben immer so, dass in Deutschland sehr stark argumentiert wurde, auch sozusagen von politischer Seite, dass Unternehmen ja auf freiwilliger Basis schon genug tun, um Menschenrechte zu schützen und dass man eigentlich gar keine gesetzliche Regelung braucht. Und davon nimmt man mit diesem Gesetz jetzt Abstand, weil Unternehmen eben verpflichtet werden, entlang ihrer Lieferketten Menschenrechte und auch Umweltstandards einzuhalten. Und es ist zum Beispiel auch vorgesehen, dass sie ihre Beschaffungsstrategien anpassen sollen und ihre Einkaufspraktiken ändern sollen, was sehr wichtig ist, weil gerade diese Praktiken, also die sozusagen die Einkaufspolitiken von großen auftraggebenden Unternehmen in Deutschland, beispielsweise aus der Modebranche, natürlich oft auch Ursache für schlechte Arbeitsbedingungen entlang von Lieferketten sind. Also wenn große deutsche Unternehmen einfach nicht genug zahlen für Produkte oder sehr kurze Lieferfristen verlangen, dann ist es klar, dass sozusagen am anderen Ende der Lieferkette natürlich auch keine ausreichenden Löhne gezahlt werden können. Und deshalb ist sozusagen dieser Schritt total zu begrüßen und erstmal sehr wichtig.
Heißt das denn, dass mit dem neuen Lieferkettengesetz, wenn es dann im September vom Bundestag beschlossen wird, alles gut wird?
Alles gut wird damit sicherlich nicht. Und wir finden auch, dass bei diesem Gesetz noch Luft nach oben ist. Also Schwachpunkte, die wir bei diesem Gesetz noch sehen, ist zum einen, dass es erstmal nur für sehr große Unternehmen gelten soll, also ab 2023 für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten und dann ab einem Jahr später für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Das bedeutet aber, dass eben viele kleinere Unternehmen, die beispielsweise auch in Risikobranchen wie dem Rohstoffhandel tätig sind, gar nicht von diesem Gesetz erfasst werden und danach auch noch nicht mal ihre menschenrechtlichen Risiken analysieren müssten. Und zum anderen ist es auch so, dass das Gesetz jetzt zwar eine Behörde vorsieht, die die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten überprüft und die gegebenenfalls auch Bußgelder verhängt. Was sich aber nicht ändern soll, ist, dass betroffene Menschen, die jetzt beispielsweise bei einem Fabrikeinsturz, bei einem Zulieferer von einem deutschen Unternehmen geschädigt werden, dass diese Menschen dann auch einen Anspruch auf Schadensersatz bekommen, wenn ein Unternehmen seine Pflichten nach dem Gesetz verletzt hat. Und das ist unserer Meinung nach ein großes Problem, also insbesondere, dass sozusagen nicht sichergestellt ist, dass Menschen, die entlang von Lieferketten betroffen sind, eine Chance auf Entschädigung und Wiedergutmachung bekommen.